Und wir sind eins durch ihn. Das gilt gerade am Israelsonntag. Und es ist spannend zu schauen, hinzusehen, wie Paulus darüber gedacht hat. Ich möchte Sie mitnehmen heute Morgen in einen kleinen Raum, irgendwo im Hafenviertel von Korinth. Es ist schon Abend und auf dem Tisch steht eine Öllampe. Paulus geht in dem Raum nachdenklich auf und ab. Und dann nimmt er ein paar Blätter wieder auf seinen Schoß und überlegt sich, was er denn jetzt aufschreiben will. Beziehungsweise was er morgen seinem Schreiber diktieren will. Schon seit einigen Tagen schreibt er an diesen Brief an die Gemeinde von Rom. Es wird ein sehr grundlegender Brief, vielleicht weil damit ein Lebensabschnitt für ihn zu Ende geht. Und während er in das Licht der Öllampe schaut, wandern seine Gedanken immer wieder zurück zu den Jahren, die hinter ihm liegen. Dieses Bild von Rembrandt bringt vielleicht am besten zum Ausdruck, wie Paulus nachdenklich war, als er den Römerbrief verfasste. Wie schnell die Zeit doch verging. 3 große Missionsreisen hatte Paulus schon hinter sich und in manchen Gemeinden war er mehrere Monate geblieben, um sie genügend zu festigen, damit sie ohne ihn weiter existieren konnten. Und immer wieder war er dann weitergezogen von seiner leidenschaftlichen Aufgabe. Er wollte, dass überall, in jeder größeren Stadt Menschen zusammenfinden, die wissen, dass Jesus der Messias ist und er gekommen ist. Menschen, die von seiner Auferweckung gehört haben. Sie sollten es dann anderen weitersagen, damit die wichtigste Botschaft der Welt auch in die entferntesten Dörfer schließlich gelangt. Paulus ist jetzt an einem Wendepunkt angekommen in seinem Leben, denn er will jetzt in den Westen, zu neuen Gebieten hin. Nach Spanien zieht es ihn. Dorthin, wo noch nie einer von Jesus gehört hat. Und dazu brauchte er die Unterstützung der Gemeinde in der Hauptstadt. Sie hatte ihn ja auch schon lange gebeten, dass er doch mal zu ihnen kommen soll. Und so nimmt er seine Schreibfeder in die Hand und schüttelt als erstes den Kopf. Dort in Rom bestand die Gemeinde wie in allen anderen Städten nur aus so wenigen Juden. Obwohl es so viele Juden gab in Rom, aber wie wenige aus seinem Volk hatten sich der Botschaft von Jesus angeschlossen. Immer wieder hat er diese traurige Erfahrung machen müssen. Und dabei war er doch in den Städten, in die er gereist war, immer zuerst in die jüdischen Gemeinden gegangen. Als Jude bekam er ja dort Unterkunft und Essen. Und er fand in der Synagoge auch immer einen Ort vor, wo er predigen konnte. Er wollte ja auch schließlich den Juden diese Botschaft von dem gekommenen Messias, Jesus, weitergeben. Von dem Gekreuzigten, der uns mit Gott versöhnt hat. Er wollte seine Landsleute gewinnen für den Glauben an den Mann am Kreuz, der so ganz anders war als der starke, der machtvolle, prachtvolle Messias, wie ihn die Juden doch eigentlich erwartet hatten. Aber meistens kam er mit seiner Botschaft nicht an sie ran. Ja, überall wurde er schon nach wenigen Predigten aus der Synagoge buchstäblich herausgeworfen. Man warf ihm vor, er würde die Gastfreundschaft der jüdischen Gemeinde missbrauchen, die Gemeinde zerstören wollen. Manchmal wurde er auch angezeigt, gezeigt und vor die römischen Behörden gebracht, sodass er dort in Untersuchungshaft saß. Paulus saß mehrmals im Gefängnis. Er hatte keine leichten Erfahrungen hinter sich und als er dort an dem Brief an die Gemeinde von Rom saß, stand seine Lebensfrage wieder vor seinen Augen. Was hat er bloß falsch gemacht? Warum nur hörten ihm die Nicht-Juden mehr zu als die, für die doch Jesus zuallererst gekommen war? Obwohl er den Nicht-Juden doch so viel erst noch erklären musste. Es waren jüdische Themen, die er predigte, die den Heiden gar nicht vertraut waren. Der Glaube an den einen Gott, die Hoffnung auf das Kommen des Gottesreiches, die kommende Auferstehung von den Toten. Kaum einer verstand das Wort Messias. Also nutzten sie immer nur das griechische Wort, Christus. Und er erklärte es ihnen geduldig, machte ihnen die Tora, die Heilige Schrift, bekannt. Wohlgemerkt, das war das Alte Testament. Sprach dort von den Messias-Verheißungen und legte sie aus. Und dann stelle ich mich vor, wie sich die Hände des Paulus auch anspannten und er leise vor sich hin sagte, wenn ich doch nur auch wenn doch auch nur meinem Volk jene Decke von den Augen weggezogen würde. Und sie genauso wie ich damals vor Damaskus erkennen könnten, dass Jesus tatsächlich der lang ersehnte Messias ist. Ich liebe mein Volk und ich würde alles geben für sie, und wenn ich selbst dabei verflucht würde. Und so nimmt er seine Feder und schreibt sicher erstmal zögerlich, weil ihm bewusst war, was für ernste Worte er da notiert. Ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein, wenn es meinen Brüdern etwas helfen würde. Und dann gleitet seine Feder nur so über das Papier und es sprudelt aus ihm heraus. Meine Brüder, die ja Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Gegenwart Gottes und der Bund und die Tora und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach der Abstammung. Gott, der über allem ist, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Mit diesen kraftvollen Worten über Israel und dieser Bereitschaft, sogar selbst alles hinzugeben für sie, beginnen jene Kapitel im Römerbrief, die zu den wichtigsten Kapiteln des Neuen Testaments im Blick auf die Frage nach dem jüdischen Volk werden sollten. Der Apostel Paulus ist nie auch nur auf den Gedanken gekommen, die Juden wären nicht mehr Gottes erwähltes Volk. Was in der Geschichte in der christlichen Kirche leider mit furchtbaren Konsequenzen passiert ist, war für Paulus ein völlig unmöglicher Gedanke. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Hat er sein Volk hinten runterkippen lassen, weil er nun mit der christlichen Kirche ein neues Volk eröffnet hat? Völlig unmöglich. So schreibt er sinngemäß wenig später weiter in jenem Römer 9 Kapitel. Gott, der mit Israel seine Heilsgeschichte begonnen hat, kann doch nicht einfach für wortbrüchig erklärt werden. Sollen die ganzen Verheißungen, die in der hebräischen Bibel im Alten Testament dokumentiert sind, jetzt einfach hinfällig geworden sein? Völlig unmöglich. Und dann schreibt der Apostel ruhig und konzentriert zwei Worte auf sein Papier. Ein Geheimnis. Ja, es ist ein Geheimnis, warum so viele Juden seine Botschaft nicht annehmen konnten, warum sie geradezu blind sind für die gute Nachricht von Jesus. Es ist ein Geheimnis, sagt er leise vor sich hin. Gott ließ viele seines Volkes taub werden, sonst hätte ich mich den Nichtjuden nie in diesem Maß zugewandt, sagte Gott zu ihm. Gott will, dass die Nichtjuden von ihm, dem Gott Israels, hören. Und er will, dass die Völker zu ihm kommen, wie es unsere Propheten für das Ende der Zeit ja auch vorausgesagt haben. Dann geschieht etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes. Heiden werden sich in Scharen durch das Evangelium von Jesus, dem Gott Israels, zuwenden. Und dann später wird die Zeit erfüllt sein. Jesus wird wiederkommen. Und das wird der Moment der Rettung ganz Israels sein. Und so nimmt Paulus die Schreibfeder auf, notiert seine Gedanken für den kommenden Tag. Und sie sind dann aufgeschrieben, niedergeschrieben worden, so wie wir sie jetzt im Römerbrief entdecken. Und ich lese aus der Lutherbibel in Römer 11 ab Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber barmherzig erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Was Paulus hier geschrieben hat, ist so unfassbar, dass er gut daran tat, es mit dem Wort ein Geheimnis zu kennzeichnen. Dieser Absatz ist aus der Bibel ist alles andere als glatt und leicht zugänglich. Wer will das auch auf Anhieb verstehen, dass das jüdische Volk Jesus als seinen Messias noch nicht anerkennt, das soll direkt mit Gottes Willen zu tun haben? Gott selbst soll mit seiner leitenden Hand dahinter stecken? Paulus gebraucht dafür den Begriff der Verstockung. Ein Ausdruck, der auch schon in der hebräischen Bibel vorkommt, als es um den Pharao geht, der auch verstockt war und nicht begriffen hat, was da eigentlich vor sich ging. Dass dieser Mose tatsächlich im Auftrag des Höchsten sprach. Und an anderer Stelle im 2. Korintherbrief spricht Paulus tatsächlich von einer Decke, die Israel vor Augen ist, sodass sie das Licht Jesu nicht wahrnehmen können. Und Gott hat diese Decke noch nicht weggezogen. Es sind nur ganz wenige Juden, die schon jetzt an Jesus als an ihren Messias glauben. Nur wenige hatten ein Damaskus-Erlebnis wie Paulus. Die meisten sehen in Jesus nach wie vor einen falschen Propheten, einen gescheiterten Gotteslästerer. Und das ist ja bis heute noch so. Aber das eigentlich Geheimnisvolle und nur schwer Verstehbare ist dieser Zusammenhang, den Paulus herstellt. Gott hat unter den Juden die Anerkennung von Jesus verzögert, damit wir, den Nichtjuden, hinzukommen können. Paulus sagt, dass das Evangelium deshalb mit so viel Dynamik zu den Nichtjuden gelangt ist, weil es die Juden zunächst noch von sich fernhielten. Man kann tatsächlich darüber nachdenken, auch historisch darüber nachdenken, wie weit der christliche Glaube weltgeschichtlich nicht tatsächlich nur eine jüdische Sonderlehre geblieben wäre, wenn die Synagoge damals gleich eingestiegen wäre auf die Predigt von Paulus. Aber das bleibt natürlich alles spekulativ. Gott hätte sicher auch andere Möglichkeiten gehabt, die Heiden, die Nichtjuden zu erreichen. Musste es unbedingt so geschehen, dass die Juden gleichzeitig vom Evangelium gewissermaßen erst noch außen vor gehalten blieben? Und wenn man dann den weiteren Verlauf der Weltgeschichte anschaut, wird einem tatsächlich schwindelig, was dem jüdischen Volk gerade durch die sogenannten Christen zugefügt wurde. Musste das sein? Ich muss gestehen, dass mir diese Sache mit der Verstockung fremd bleibt, weshalb Gott nicht allen Menschen und vorrangig seinem Volk der Juden das Licht von Jesus direkt zugänglich macht. Warum er nicht allen direkt so erscheint, wie er Paulus vor Damaskus erschienen ist. Klar und unmissverständlich. Warum er ihnen immer noch diesen schweren Vorhang gewissermaßen vor den Augen lässt. Weshalb er so handelt, gehört zu den Aussagen der Bibel, die für uns schwer verstehbar sind und wohl bis zur Wiederkunft Jesu auch geheimnisvoll bleiben. Aber zwei Dinge möchte ich mitnehmen aus unserem Bibelabschnitt. Paulus schreibt das, was wir gerade gehört haben, mit einer klaren Absicht, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Nichtjuden in der Gemeinde zu Rom, die zahlenmäßig längst die Oberhand gewonnen hatten, sie sollen nicht überheblich werden. Nicht aus dem Auge verlieren, wo sie herkommen. Nehmen Sie das mit. Niemand von uns kann ein ernsthafter Christ sein, wenn ihm gleichgültig ist, was mit dem jüdischen Volk passiert. Jesus war Jude. Das Alte Testament ist zunächst die Heilige Schrift der Juden. Und wir, die Nichtjuden, haben das ungeheure Vorrecht, mit hineingenommen zu werden in eine Heilsgeschichte, die doch eigentlich im jüdischen Volk ihre Mitte hat. In 5. Mose 32 heißt es über das Volk Israel, des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Es umfing ihn und achtete auf ihn und er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und der Prophet Zacharja schreibt, so spricht der Herr Zebaoth, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Vielleicht müssen wir auch geistlich betrachtet das vierte Gebot neu lesen. Vater und Mutter ehren. Für uns Christen also nicht gleichgültig zu werden gegenüber dem, wo wir herkommen, von wem wir abstammen, was auch mit dem jüdischen Volk nun passiert. Ich denke an eine Begegnung mit einem alten Juden, der in einem Buchladen in Jerusalem arbeitete. Als ich damals dort studierte, bat ich ihn auf Englisch, mir ein Buch über den Ladentisch zu reichen. Und als er dann das Buch mir gab, da sah ich seine Lagernummer auf dem Handgelenk noch eintätowiert. Und in diesem Moment ist mir dieser Vers durch den Kopf gegangen. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also nicht nur mit einem kleinen, aber wertvollen Schatz vergleicht hier Gott sein Volk, nicht nur mit einem seltenen Gegenstand, auf den man aufpassen muss, nein, er beschreibt es als Teil seines Körpers. Haben Sie schon mal ein Kind gesehen, wie laut es schreit, wenn es ein Sandkorn im Auge hat? Nichts anderes ist so schmerzempfindlich wie unser Auge. Wenn es angetastet wird, tut es weh. Und wir beginnen zu weinen, auch als Erwachsene. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Glauben Sie nicht, glauben Sie bitte nicht, dass Gott es kalt lässt, was mit seinem Volk geschehen ist und was noch geschieht. Und nicht nur, weil wir Deutsche sind, sondern gerade auch, weil wir Christen sind, stehen wir in einer besonderen Beziehung zu den Menschen, die heute im Staat Israel leben. Das ist so. Natürlich gibt es vieles, was in den letzten Jahren dort auch schlecht gelaufen ist, auch kritisiert werden kann. Aber ich möchte Ihnen vor allem Mut machen, regelmäßig für das jüdische Volk zu beten. Wir werden das auch gleich im Fürbittgebet tun. Und ich möchte Sie auffordern, auch mutig und wach zu sein. Wann immer Sie mitbekommen, dass in Ihrem Bekanntenkreis, in Ihrer Nachbarschaft andere schlicht abfällig über Juden reden. Wir stehen als Christen in einer direkten geistlichen Verbindung zu seinem Volk. Und ich lade Sie jetzt schon ein, auch dabei zu sein. Am Dienstag vor dem Buß- und Bettag werden wir hier einen großen Vortrag haben mit dem Antisemitismusbeauftragten unserer Landesregierung, der hervorragend sprechen kann, aber vor allem auch neu sensibilisiert, in welcher Form Antisemitismus sich heute auch in unserer Gesellschaft wieder breit macht. Und es gibt noch ein zweites, was ich von Paulus neu lernen möchte. Und damit möchte ich schließen. Gottes Geschichte mit uns Menschen ist noch nicht zu Ende. Das ist das andere, was er als Geheimnis mitteilt. Ganz Israel wird gerettet werden. Natürlich meint er damit jetzt nicht den Staat, sondern er meint umfassend alle, die zum Volk Gottes gehören. Es wird einmal der Tag kommen, dass das ganze jüdische Volk gerettet wird, den auferstandenen Jesus sehen wird, so meint es Paulus. So wie er es selbst vor Damaskus erlebt hat. Wann und wie das geschehen wird, wissen wir nicht, aber so viel ist klar, Gott hat noch was vor. Er hat es zugesagt und darauf kann sich Paulus verlassen und das schafft ihm auch Trost in seiner ganzen inneren Not im Blick auf seine eigenen Landsleute. Und ich möchte Ihnen diesen Trost heute Morgen auch weitergeben. Mancher und manche hier kennt ja die Lage, in der sich Paulus damals befunden hat. Wie oft hat Paulus schon darum gebetet, dass seine jüdischen Volksgenossen zum Glauben an Jesus finden? Und wie oft hat der ein oder andere hier schon darum gebetet, dass der eigene Ehepartner, die eigenen Kinder, die Enkelkinder doch auch Jesus erkennen und erfahren sollen. Gottes Geschichte mit uns Menschen ist noch nicht zu Ende. So steht es in unserem Bibelabschnitt und das gilt nicht nur für die Juden. Im Philipperbrief schreibt Paulus, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Dann spätestens wird es soweit sein. Was Gott einmal verheißen und begonnen hat, führt er auch zu Ende, auch dann, wenn manchmal furchtbar viel dagegen spricht. Er wird sein Wort halten. Daran glaube ich. Amen.